Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Wenn Kinder in der Schule für ihre Leistungen eine Note bekommen, dann wird immer wieder gefragt, ob die Noten gerecht sind, ob der Lehrer manchmal parteiisch ist und denen, die er lieber hat, eine bessere Note gibt. Aber was gibt es denn anders als Noten? Sind Wortbeurteilungen echt besser? Der Doppelpunkt Forum zum Thema gerechte Noten mit der Christine Hubacher. Christine, wir haben zum Beispiel mehr, dann zumal noch Noten von der ersten Klasse bekommen. Das ist heute aber nicht möglich, oder?
Wir sind hier in der Schweiz und darum kann ich nur sagen, es ist quasi in jedem Kanton ist es anders. Jeder Kanton handhabt wieder das ein bisschen anders. Was man kann sagen ist, dass 22 Kantone in der Schweiz Noten geben, irgendwann im Zwischenraum zwischen 1. und 4. Klasse. Ganz sicher geben sie ab der 7. Klasse. Dann gibt es Kantone, wo 5., 6., also so die Mittelstufe, noch keine Noten geben, sondern Lernberichte schreiben. Jetzt hat es aber Widerstand gegeben in einzelnen Kantonen. Kanton Genf ist zum Beispiel so ein, oder Kanton Appenzell-Ausserrhoden, wo auf Volksinitiative her die Noten in der Schule wieder eingeführt wurden. Es wird auch debattiert in anderen Kantonen, Basel-Land, Basel-Stadt, Solothurn, ist man am überlegen, wie will man die Noten nicht wieder einführen.
Jetzt ein Gast von dir kommt ja aus dem Appenzell-Ausserrhoden.
Es ist Brigitte Koch-Kern, sie ist Mittelstufenlehrerin und Präsidentin vom Lehrer- und Lehrerinnenverein Appenzell. Sie steht jetzt das erste Mal davor, nach manchem Jahr, nach 9 Jahren, jetzt plötzlich wieder müssen, Noten zu machen. Dann ist in der Runde der Matthias Hauser, er ist Sek-Lehrer in Zürich und Kantonsrat von der SVP im Kanton Zürich. Und der Winfried Kronig, er ist Bildungsforscher und Professor an der Uni Freiburg.
Die Runde diskutiert darüber, sind Noten gerecht? Und was sagt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Noten? Schreibt uns eure Meinung in einer kurzen Mail auf die Adresse doppelpunkt@drs1.ch. Doppelpunkt, also ausgeschrieben, @drs1.ch. Bis am 4. von 9 können wir die dann zusammenfassen.
Ich habe Drittklässler, Drittklässler gefragt, so vor 2-3 Wochen, was sie eigentlich von Schulnoten halten. Und das haben sie mir geantwortet.
Wir haben noch keine Noten, aber wir bekommen jetzt und ich freue mich schon drauf.
Also ich denke, ich habe im Rechnen ein 5,5 oder ein 6 und im NMM auch ein 5 oder ein 5,5 oder ein 6, weiß ich noch nicht.
Noten sind einfach lustig, weil es Zahlen sind und weil es noch immer noch etwas halbes mehr gibt.
Dann weiss man, was man richtig hat und so. Und einfach dann weiss man, wie man beurteilt wird, ob man gut ist oder schlecht oder weiss doch nicht.
Ja, aber bei einem sehr gut kann man ja auch beurteilen, ob man schlecht ist oder nicht.
Ja, schon, aber schau, ist ja nicht die gleiche Note und dann sehr gut, gut, genügend und ungenügend. Es gibt ja mehr.
Es gibt ja immer ein halbes mehr. Also, es gibt mehr Noten. Und das ist einfach lustiger. Da kannst du mehr sagen, ob du gut oder schlecht bist.
Ja, aber nachher hast du, wenn du mehr Noten hast, kannst du ja auch ganz schlecht sein. Was machst du denn?
Ja, dann ist man vielleicht in Deutschland, dann will ich immer ein 1 oder ein 1,5.
Das habe ich jetzt nicht so gemeint.
Aber ich habe es jetzt so verstanden, aus dem Grund habe ich jetzt das von Deutschland geredet.
Kinder, Drittklässler unterhalten sich über Noten. Man hat so den Eindruck, Kinder haben eigentlich gerne Noten. Brigitte Koch-Kern, ihr kommt aus einem Kanton, wo Kinder jetzt bis jetzt in die 6. Klasse keine Noten hatten. Kinder haben gerne Noten.
Ja, also so wenn ich das erste Mal das so höre, muss ich sagen, ich habe das von den Kindern auch schon gehört. Ich denke, bei uns ist es jetzt aber gerade ein bisschen anders, weil sie da wirklich das erste Mal überkommen in der Mittelstufe. Und ich denke, sie wissen da einfach von ihren Eltern, was das ist. Oder sie haben das Gefühl, was ist. In der Oberstufe gibt es ja dann da. Ich verstehe auch da, was ich jetzt kurz gehört habe. Sie sagen, sie wollen auch endlich Noten. Oder einfach eine Beurteilung, wie der andere Bub gesagt hat. Und ich denke, dem Kind geht es nicht um Noten, sondern um Beurteilung.
Was sie sagen wollen... dir, Matthias Hauser als Sek-Lehrer? Kinder haben gerne Noten. Das ist lustig, sagen sie.
Ja, die Erfahrung mache ich auch auf der Oberstufe. Na, und zwar, die Kinder wollen wissen, wo sie stehen. Zum einen natürlich, indem man indem sie Prüfungen analysieren, was haben sie für Lernziele erreicht, was haben sie nicht erreicht. Aber dann braucht es halt irgendwann einen Moment, wo man wie eine Gesamtbilanz zieht und das auf einen Messwert, auf eine Zahl bringt und sagt, die Schülerin oder die Schüler hat gesamthaft die Lernziele erreicht oder nicht erreicht, hat sie gut erreicht, sehr gut erreicht, genügend erreicht, ungenügend, schwach oder sehr schwach erreicht. Und die Note gibt ja nichts anderes als eigentlich den Gesamteindruck.
Das ist jetzt schon wieder eure Perspektive als Lehrer aus der Kinderperspektive heraus. Also sagt ihr, sie wollen sich messen.
Ja.
Sie wollen schauen, wo dass sie im Klassenverband stehen.
Nicht nur im Klassenverband, sondern auch in Bezug auf die Lernziele. Und das, denke ich, ist auch noch relevant, dass man mindestens innerhalb der Klasse, ein bisschen Seite 4, also die Note 4, ist wirklich dort, wo man die Lernziele erreicht hat. Und wenn man darunter ist, hat man es nicht erreicht und darüber hat man es erreicht.
Was sagt ihr, Winfried Kronig, als Bildungsforscher, aber wenn wir seinen Kindern zuhören, sagen, es ist lustig und dann gibt es noch ein halbes Pünktchen mehr, dann weiss man, so ein bisschen, weiss man genau, wo man steht?
Also ich habe die Frage nicht spezifisch untersucht, wie gerne das Kind Noten haben. Es ist relativ klar, dass sicher die gute Noten haben, haben auch gerne Noten. Mich würde es interessieren, ob die auch gerne Noten haben, die schlechte Noten haben. Was vorher die Idee war, dass es etwas Kompetitives geben muss, also dass das Kind ein Bedürfnis nach Vergleichen hat, das ist wahrscheinlich schon so. Obwohl das Bedürfnis teilweise auch von der Erwachsenenwelt auf Kinder zugetragen werden, in aller frühesten Lebensjahr schon, lang vor der Schule gibt es solche Elemente. Es ist ja auch nicht so, dass es jetzt irgendwie ein notenfreier Unterricht, ein beurteilungsfreier Unterricht wäre. Das ist komplett falsch. Da geht es nur um die Form.
Was drückt eigentlich eine Note aus? Was sagt das mir jetzt aus? Sagt das etwas darüber, wie ein Kind geschaffen hat? Oder was das noch alles könnte machen. Wenn ihr einen Viererhalber gebt in Mathematik, Herr Hauser, was im Zeugnis von einem Kind, was wollt ihr damit ausdrücken? Oder was drückt ihr aus damit?
Da steckt ganz viel dahinter. Das ist nicht einfach nur ein Viererhalber, sondern das ist eine Bilanz über, Sie sagen jetzt im Zeugnis explizit, also nicht nur über eine Prüfung. Dann fliessen verschiedene Prüfungen drin, es fliesst eine mündliche Beurteilung drin, es kann sogar eine Selbstbeurteilung von der Schülerinnen und Schüler drin fliessen, nicht jedes Mal. Es fliessen viele Faktoren zusammen. Ich tue einfachere Prüfungen machen, wo mit auswendig lernen sind, wo auch so Schüler sind, die fleissig sind, die gute Noten können erreichen. Andere Prüfungen, die eher das Kombinatorische, wo das logische Denken, wo letztlich vielleicht auch der IQ eine Rolle spielt. Und diese Faktoren alle dann zusammengerechnet, das gibt dann den Viererhalber oder eine andere Note. Und das ist wie eine Gesamtbilanz. Und die Schüler interessieren sich so sehr früh, wo sie stehen. Also ich habe schon nach ein paar Wochen Schulanfangssemester habe ich die erste Frage, wo ist jetzt mein Durchschnitt? Und das kann motivieren, um dann seine Ziele erreichen. Das setzen sich die Schüler auch selber Ziel. Gerne eine halbe Note höher im nächsten Semester und streben das an.
Gut, also so der zieht so quasi Bilanz für den Schüler nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr. So hat er geschafft. Für das haben sie eben verschiedene Disziplinen quasi, wo sich die Noten daraus zusammensetzt. Wie seht ihr das, Frau Koch? Was ist für euch eine Note? Habt ihr jetzt gerade eine Note anfangen schreiben?
Ja, und das war für mich ein ganz schwieriges Gefühl gewesen. Also ich habe das gar nicht gern gemacht. Ich habe gemerkt, wie es mir auch wieder steht. Weil für mich ist eine Beurteilung, wie es der Herr Kroni gesagt hat, es ist eine Standortbestimmung. Und ich glaube nicht, dass das Kind von sich aus zu so etwas kämmtet. Ich meine, das ist wirklich, dass das von den Eltern einfach gehört und von dort mitbekommt. Kinder tun mehr mit sich selber, wollen sie das auch anschauen. Und klar dann auch mit den Gespähnchen. Aber das Sender ist schon übergestülpt von den Eltern.
Das mit der Standortbestimmung, das ist ja nicht unterschiedlich. Ich glaube, dort sind wir gleicher Meinung. Es ist nachher nur, meiner Meinung nach, die Pflicht von der Lehrperson und auch unsere Aufgabe, das ihnen einigermaßen Maßstab zu fassen, in eine Zahl zu gießen, nachher letztlich, was das Kind erreicht hat, dass sich Kinder eben tatsächlich können vergleichen können, erstens mit dem Vorjahr, zweitens mit dem nächsten, aber dann natürlich auch der Quervergleich in der Klasse und ganz wichtig in Bezug auf die Lernziele und nicht nur Kinder, sondern auch die Umwelt.
Frau Kachter, schüttelt den Kopf.
Ich weiss nicht, was das bringt, wenn ich mich mit den anderen Kindern dermassen vergleiche. Gerade Herr Krunig hat auch die schwächeren Kinder angesprochen. Was nützt mir da, wenn ich immer weiss, der andere hat ein 6 und ich habe ein 3? Ich finde, eine Standortbestimmung fürs Kind sollte sein. Ganz klar, dass ich bin immer gleicher Meinung. Eine Standortbestimmung, um zu schauen, wo es weitergeht. Wo soll die Förderung gehen? Und da schaue ich mit jedem Kind und den Eltern einzeln. Da nützt es mir nichts, wenn ich es vom Hansli und vom Vreneli auch noch reinbringe. Ich glaube, da haben auch die Eltern überhaupt nicht gern.
Herr Krunig, was drückt den Noten aus?
Das ist relativ schwierig zum Zusammenfassen. Bei den Vorrednern haben wir schon gemerkt, dass ganz verschiedene Aspekte in die Noten reinfließen. Der ursprünglich historische Aspekt ist eigentlich nur der, ob ein Kind Pausenbrot bekommt oder nicht. In Preußen zuerst mal bei den Noten auftaucht.
Wieso? Wieso Pausenbrot?
Ja, weil gewisse Leute haben Kinder gehabt, die ärmer sind, oder? Und die aus den reichen Familien haben sich das können leisten, die anderen nicht. Also es ist bis ins vordere Jahrhundert, hat man nur eine Universität können besuchen, wenn man genügend Geld hatte. Heute hat die Noten einen anderen Zweck. Sie hat teilweise für mich wichtig, sicher einen prognostischen Zweck. Also es geht nicht nur darum, was das Kind bis jetzt geleistet hat, sondern es geht darum, Prognosen zu machen. Gerade im Hinblick auf Selektionsentscheide zum Beispiel. Da sind Noten absolut entscheidend. Beispielsweise im Anschluss an die Primarschule. Jetzt ist einfach das Problem von der Prognose, ist, dass je länger eine Prognose dauert, das kennt man vom Wetterbericht beim Thomas Buchele, oder? Wenn er redet von heute, dann geht es noch so. Wenn er redet von 3 Tagen, wird es schwierig. Und wenn er redet von der nächsten Woche, ist es fast unmöglich, dass er noch treffsicher ist. Und hier geht es aber um Prognosen, die nachher sehr langfristig und darum sehr fehleranfällig sind. Das heisst, kurz zusammengefasst, Noten dienen in keiner Art und Weise die Leistung von einem Kind auszudrücken. Das ist gar nicht möglich.
Da muss ich gerade intervenieren. Ich erlebe es immer wieder, dass tatsächlich ein prognostischer Effekt in den Noten drin sind, die primär Schule vergibt und dann die Kinder zu mir in die Oberstufe kommen. Übrigens nicht mehr nur aufgrund von Noten, sondern da gibt es Übertritt, das Gespräch, eine Gesamtbeurteilung und danach kommt das Kind in die Oberstufe. Und gerade der prognostische Effekt, der tut mir oftmals Kinder bringen, die dann nachher nicht in der Lage sind, dem Unterricht zu folgen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hätte viel lieber wieder eine ganz einfache Zahl, wo Auskunft gibt, was das Kind geleistet hat in den letzten 2 Jahren und nicht, was die Lehrpersonen und die Eltern in das Kind interpretieren, weil das ist meistens ist das falsch, sondern man sollte wirklich, das ist auch nicht gerechtfertigt, weil dann kommt genau das, was wir bei den Worten nämlich haben, man tut schwache Leistungen unter Umständen gut reden, indem man Stärken anfügt, die vielleicht gar nicht so gewichtig sind nachher. Es zählt doch letztlich, wie ist das Kind in den Kernfächern, in der Mathematik, im Französisch, im Deutsch, ob das Kind in der Oberstufe kann bestehen oder nicht, ob sie nachher in gewissen Berufslehren kann bestehen oder nicht. Und das muss gemessen werden. Und dann nützt es nichts, wenn man das beschönigt mit einer Prognose.
Gut, ob die milde Note oder die strenge Note, das sehen wir im nächsten Punkt.
Das ist ein Problem
auf jeden
von der Eichung, oder?
Aber nicht auf jeden von der Noten, Fall oder noch besprechen. Ich reite schon noch ein bisschen um auf dem, was drückt eigentlich Noten aus. Manchmal hört man auch, ja, die Eltern sind halt sehr präsent in der Schule zum Beispiel, oder es ist ein Quartier, wo der Lehrer weiss, einfach dort machen die Eltern den Druck. Ist, wie fest haben Eltern Einfluss auf eine Note? Winfried Krunig.
Also nur ganz schnell zum Vorausschicken. Ich glaube nicht, dass ihr mir wirklich widersprochen habt. Ihr selber habt gesehen, ihr seid unzufrieden mit dem prognostischen Aspekt, den die Noten von der Primarschule haben, oder? Das beweist eben, dass es gerade nicht ist. Ich glaube nicht, dass Primarlehrpersonen schlechtere Noten würden oder unangemessene Noten geben als Sechsschüler. Wir haben ganz verschiedene Probleme. Wir haben Probleme zum Beispiel vom Klassenmass. Das ist eins, was wichtig ist. Also das heisst, in einer starken Klasse ist es viel schwieriger, eine gute Note zu machen, als in einer schwachen Klasse. Und Lehrpersonen müssen sich an der Klassenmaßstab halten. Die können gar nicht anders. In einer stärkeren Klasse macht man zwar die grösseren Leistungsfortschritte, aber man bekommt dafür die schlechteren Noten. Und was das mit den Eltern betrifft, das ist sehr eine schwierige Sache. Allein kann man aufgrund von den Untersuchungen sagen, dass es da tatsächlich Effekte gibt, die nachher auch relevant sind für die Selektionsentscheide. Bei den Selektionsentscheiden noch sehr viel deutlicher als bei den Noten, aber auch bei den Noten haben wir Verzerrungen in Bezug auf das Geschlecht, in Bezug auf die soziale Herkunft und in Bezug auf die nationalstaatliche Herkunft.
Ich muss vielleicht noch schnell eine Begriffserklärung machen. Wenn es um Selektion geht, dann meint das Übertritt in eine nächste höhere Schule. Es geht jemand weiter in eine Real oder in eine Sek, kommt jemand in eine Gimmer, genau. Oder wie geht es weiter? Also Selektion meint immer einen Übertritt. Wenn ihr sagt, je nach Herkunft, das müsst ihr noch ein bisschen erörtern. Also je nach Herkunft ist das relevant, ob ein Kind, sagen wir, aus Mazedonien kommt und ein Bub ist, oder ob es aus Bülach kommt und ein Mädchen?
Konkret jetzt bei Bülach kann ich nichts dazu sagen, weil ich nicht in Bülach war. Aber im Durchschnitt ist es schon so, dass wir einen maximalen Unterschied haben zwischen dem Mädchen, unserer Schweizer Familie, unserem guten Haus, im Vergleich zu einem ausländischen Bub, unserer unterprivilegierten Familie, die in Bezug auf die Noten im Schnitt etwa eine halbe Note ausmacht.
Gut, wir könnten ja sagen, Herr Kronig, die sind vielleicht einfach auch schlechter. Die verstehen vielleicht die Mathaufgaben nicht, weil sie vielleicht zu wenig Deutsch können oder im Aufsatz können sie sich nicht so gut ausdrücken.
Nein, die halbe Note bezieht sich, wenn die Leistung kontrolliert ist. Das heisst, wenn die Leistungen gleich gut sind, haben wir trotzdem ungefähr eine halbe Note Unterschied im Durchschnitt.
Also da spielt soziale Herkunft spielt eine Rolle in der Notengebung. Sind die Lehrer parteiisch?
Ach, das ist eine schwierige Frage und da kann ich fast nicht mehr auf die Straße, wenn ich jetzt eine Antwort gebe. Aber ich glaube nicht, dass Lehrpersonen parteiisch sind. Das ist nicht das Problem von der Sache. Es hat ganz verschiedene Gründe. Einer von den Gründen ist der sogar, dass in Bezug auf derige Übertritts- oder Selektionsentscheidungen Lehrpersonen oft sogar pädagogisch denken und dass es genau das pädagogische Denken ist, wo sie halt einem Kind aus guter Familie mehr zutrauen dient und beim anderen Kind weniger zutrauen dient.
Also das wäre das mit der Prognose.
Das ist das wieder mit der Prognose, ja.
Also da sagt man, das Schweizer Kind, das hat Eltern, die können dann vielleicht später in der Schule helfen. Also nehmen wir das über in eine höhere Schule und dem Bub aus Mazedonien, dort können die Eltern nicht helfen und dem können sie dann in der Seko nicht helfen.
Genau. Und da übersehen Sie aber, dass der Eigenanteil von der Leistung natürlich bei diesen Kindern aus einem schwierigen Lernumfeld natürlich höher ist als bei denen, die ein gutes Lernumfeld haben, wenn sie gleiche Leistungen haben.
Jetzt Frau Koch oder der Herr Hauser, ihr seid als Lehrer, Lehrerin angesprochen.
Genau. Also als erstes möchte ich sagen, wir sind wirklich alles Menschen und wir gehen als Mensch gehen wir in so ein Gespräch, auch in so ein Übertrittsgespräch. Ich weiss, dass alle meine Kolleginnen und Kollegen einfach das Beste machen wollen und auch da in dem Gespräch rausbringen. Ich habe ganz viele Übertrittsgespräche schon selber geführt und ich muss sagen, es hat noch nie ein Problem gegeben, weil wir unsere Beurteilung durchgeführt haben. Also so wie wir es machen, mit eben Lernziel gut erreicht, sehr gut erreicht. Also an dem ist es nicht gelegen. Was unsere Kinder sehr gut können, sie haben Selbstbeurteilungen schon von klein, schon vom Kindergarten her und unsere Kinder sind bei allen Gesprächen dabei. Und das heisst, dass unsere Kinder auch ganz gut wissen, was sie können. Und was eben noch nicht könnt, wo sie auch daran arbeiten müssen. Und ich habe praktisch bis jetzt keine Eltern gehabt, die gegen meinen Entscheid, also unseren gemeinsamen Entscheid gewesen sind, weil wir auch früh Standortbestimmungen machen, schauen, wo steht es, was müssen wir noch entwickeln. Und dann kommen sie auch gut vorbereitet in die Oberstufe. Und dann braucht es eben keine Noten.
Es ist hier immer ein kleines Grenzschlängeln zwischen dem Thema Noten und Selektion, aber sie hängen genau. So ganz stark zusammen, ja. Dass man sie nicht einfach auseinanderbeineln kann. Herr Hauser, als Lehrer, man ist auch nur ein Mensch und lässt man sich vielleicht manchmal leiten durch die Herkunft der Kinder?
Nein, ich glaube wirklich, und das war ja vorher an mein Anliegen, ich habe das vorher schon gesagt, dass man sollte mit den Noten die sollte man begründen, und zwar nicht eben prognostisch, mit etwas, wo man nicht messen kann. Man sollte nicht etwas, was die Kinder nicht geleistet haben, einbeziehen, wo man denkt, in Zukunft wird dann das Kind den Knopf schon mal auf, ich mache mal eine halbe Note höher, damit es die Übertritte in die Sekundarschule noch schafft. Das sollte man eben nicht, weil dann wird es individuell und dann wird es auch ungerecht, innerhalb von der Klasse sogar, weil bei den einen Schülern gibt es einen Lehrer, der das macht, und bei den anderen denkt sie, ja, der schafft das auch dann später nicht und ist jetzt schon immer und dabei haben die vielleicht das Gleiche geleistet in der Schule und dann, darum sollte man wirklich die Leistung messen und mindestens innerhalb von der Klasse gerecht eichen, dann der Vergleich über Klasse hinweg, das ist dann wieder ein anderes Thema, da kommt es immer darauf an, welche Inhalt, auch welche Lernziele, dass man dort messen. Ich bin aber nicht der Meinung, wie der Herr Kronig, dass die Klassenmaßstäbe derart unterschiedlich dann sind. Und jetzt vorher viel, was angesprochen worden ist, das ist natürlich bei der Wortbeurteilung genauso, sogar noch extremer. Sie können bei Wort viel schöner das Prognostische darstellen als bei einer Note. Eine Note zwingt eigentlich wirklich zum einen Maßstab anwenden und zu messen. Und um das sollten sich die Lehrpersonen nicht drücken.
Also, ihr sagt eben, weil man bei euch zurückschaut und nachher misst, quasi, was hat das Kind geleistet im letzten halben Jahr. Mit Wort, jetzt seid ihr wieder angesprochen, Frau Koch. Ihr habt viel Erfahrung jetzt mit den Lernberichten, wie man eine Leistung ausdrückt mit Wort. Ist das nicht viel komplizierter, dass man die richtigen Worte findet?
Nein, und ich habe auch gemerkt, ich glaube, ich muss da noch etwas richtig stellen. Wir schreiben nicht Bericht, sondern wir auch Lernzielkontrolle schreiben, unsere Kinder. Und dann gibt es zum Beispiel, ein Lernziel ist sehr gut erreicht oder erreicht.
Dann ist das gleich.
Und nachher wird, aber bei uns ist einfach, da ist ein Teil, und dann gibt es ein Beurteilungsgespräch, wo man wirklich das Kind in ihrer Ganzheit versucht zu erfassen. Und man geht nicht irgendwie so prognostisch vor, sondern wir schauen miteinander, und ich denke, Sandra, ist eine Unterstellung, dass man so ein bisschen schaut, ja, wo soll man sitzen, an uns macht schon noch den Knopf auf. Also so, wir sind Profis und wir machen das anders.
Zeugnis oder die Schlussberichte?
Ja.
Also wir haben ja von dem auch geredet, also sicher, es ist mit dem erfüllt oder nicht erfüllt. Wenn jetzt ein Kind bis jetzt im Appenzell ausserrode, hat sein Lernbericht aufgeklappt, was hat es da drinnen gesehen?
Also es hat zuerst kommen auch die Fachleistungen. Und hinten dran, das ist ganz wichtig, hat so Arbeit, Selbst- und Sozialkompetenz. Und die werden mit erfüllt oder teilweise erfüllt, werden die wirklich auch in dem Sinn angeschaut. Und das ganz Wichtigste ist bei uns Beurteilungsgespräch. Also nicht das Elterngespräch, wo man ein bisschen locker zusammen, also wir sitzen locker zusammen, aber da geht es wirklich auch zur Sache. Und ich finde, wir sind sehr gut, wir sind auch gut ausgebildet, wir sind Profi, dass wir mit den Eltern auch das auf den Tisch legen können, was aus unserer Sicht realistisch ist.
Es ist ein Messen auf eine Art, man könnte doch ein bisschen sagen, es ist ein Messen statt mit Noten, mit Wort.
Ja, weil es wird, wir tun auch beurteilen. Wir tun wirklich die Leistungen der Kinder. Kinder, da haben wir eingangs schon gehört, Kinder wollen wissen, wo sie stehen. Und das zeigen wir ihnen, aber wir schauen die Kinder, wir tun es an sich selber messen. Es soll, eben, wie ich vorhin gesagt habe, das nützt nichts, wenn ich weiss, was der Heirik gemacht hat. Ich muss schauen, da stand ich und da gehe ich weiter.
Was sagt ihr, Winfried Kronig, zu den Lernberichten, wo man an Leistungen Worte ausdrückt?
Ja, das ist eine andere Form, aber das betrifft eben weitgehend vor allem die Form und priert eigentlich nicht den Kern der Problematik. Also ich glaube, es gibt hier ein paar Missverständnisse. Erstens ist das, was ich vorher geäussert habe, das ist ja nicht meine Meinung und da kann man nicht der Meinung darüber sein. Der Schulklasse-Effekt, also die Frage, in welcher Klasse das ergeht, das ist x-fach untersucht durch x Dutzend Studien und der zeigt sich immer wieder sehr, sehr gross. Das heisst, mit einer bestimmten Note, einer bestimmten Leistung in Mathematik könnt ihr ein 4,5 bekommen oder ein 6. Das Problem liegt nicht bei den Lehrpersonen. Also die hauptsächlichen Problem lagern sich gar nicht um die Person von der Lehrperson an, sondern an eine strukturelle Eigenheit vom Bildungssystem. Zum Beispiel bräuchte es, wenn ihr sagt, bei diesen Beurteilungsgesprächen, dass ihr das ernst und seriös macht. Selbstverständlich, das bin ich ganz überzeugt davon. Das Problem ist aber, dass ihr in einem Kanton sehr viel weniger müsst leisten, für das ihr einen positiven Übertritt habt, als im anderen Kanton. Und das sind massivste Unterschiede.
Damit wären wir beim zweiten Teil hier im Doppelpunktform auf DRS1. Es geht um, sind Noten gerecht? Fragezeichen. Wenn ihr zulässt und eure Meinung uns mitteilen wollt, dann schreibt ein Mail an doppelpunkt@drs1.ch und Doppelpunkt ausgeschrieben. Noch bis um 8:45. Die Mail, die landen nicht gerade direkt hier in der Sendung, sondern bei der Moderatorin Janine Geigele, die die durchliest und nachher auch hier präsentiert ab der 8:45. Also, was denkt ihr? Sind Noten gerecht? Gibt es vielleicht auch andere Systeme? Habt ihr etwas erlebt? Vielleicht auch in einem anderen Land, wo ihr denkt, es ist eigentlich viel besser oder wir hier machen es dann letztlich gleich gut. Ihr habt jetzt vorhin gerade gesagt, Winfried Kronig, es macht einen massiven Unterschied, je nachdem, in was für einem Ort oder recht in was für einem Kanton, dass man sitzt, für die gleiche Leistung hat man vielleicht am einen Ort ein 4er und am anderen Ort ein 6er.
das ist richtig. Das kann innerhalb von einem Kanton so sein. Die Bedingungen, um eine positive Bildungskarriere können zu machen, unterscheiden sich quasi von Schulort zu Schulort. Also man kann das auch mit ganz einfachen Fragen, sieht man das, was sagen die Noten einfach uns. Zum Beispiel die Frage, was muss das Kind in der dritten Primarklasse, wie die Kinder vorher, was muss das in der Mathematik kennen, für das es ein 4,8 zum Beispiel kommt? Das weiss kein Mensch. Das ist immer wieder anders, das wird immer wieder anders ausgehandelt. Oder eine andere Frage, was ist der bessere Schüler? Ist es der Sekundarschüler mit dem 4,5 oder der Realschüler mit dem 5,5? Ich habe die Frage schon sehr, sehr vielen Lehrpersonen gestellt und ich habe noch nie eine Antwort bekommen, weil das weiss man gar nicht. Und das sind die grossen Unsicherheiten, die mit dem verbunden sind.
Dann fragen wir doch einen von den beiden Lehrern hier in der Runde. Also was ist besser? Was hat er gesagt? Der 5,5er Realschüler oder der 4,5er Sekschüler?
Die Frage, wie der Herr Kroni gesagt, die kann man so schon nicht beantworten. Aber es gibt schon in der Notenskala einen Angelpunkt und der ist an sich auch verbindlich. Und das ist, wie ich schon gesagt habe, das können die Eltern auch im Büchlein, wo mit den Noten mitgegeben wird, nachlesen. Und das tun wir auch in Zeugnisgesprächen erläutern, wie das zustande kommt und warum das so ist. Es gibt die Note 4, die über Lernziele erreicht, sollte die Auskunft geben. Und die Lernziele, die man erreichen tut und erreichen muss, die sind letztlich definiert. Also man wissen, wo man sein muss oder was man mit dem Kind beibringen in der Mathematik, in der ersten Säcke, in der zweiten Säcke, in der dritten Säcke, was die Kinder können bis Ende der Primarschule. Und entweder die Kinder können das oder sie können es nicht. Und wenn sie es können, haben sie mindestens den 4er. Wenn sie es schneller und besser können, dann ist es natürlich gut. Und wenn sie es weniger gut können, dann geht es gegen runter. Es ist vorher noch gesagt worden, dass die Zahl dann selber nichts aussagt und das Gespräch besser ist und mehr Informationen gibt. Und ich glaube, das ist ganz zentral, ob am Schluss im Zeugnis ein 4 oder ein erreicht steht oder ein sehr gut oder ein 6. Das ist an sich nicht so wichtig. Es zwingt einfach die Lehrperson, das nachher auszurechnen und auf eine Skala zu bringen. Aber wichtig ist, dass man das begründen kann, dass man das kann den Eltern und dem Kind erläutern, dass es klar ist, wie das zustande kommt innerhalb von der Klasse, wo das die Stärken und die Schwächen liegen. Also Noten machen bedeutet nicht, dass man kein Zeugnisgespräch macht.
Herr Hauser, ihr sagt immer, wo das Kind innerhalb von einer Klasse steht. Jetzt, wenn ich den Herr Kronig richtig verstanden habe, ist aber, sagen wir, ein Kind, das bei euch in der Klasse war, hat bei euch einen 5er in Mathematik, ein Zügelt, woher? Kanton Solothurn vielleicht, oder zügelt nach Genf oder Neuenburg und ist dort plötzlich ein 6er Schüler oder, wenn es Pech hat, ein 3,5er Schüler. Also was ist mit dem Kind passiert beim Zügeln? Hat es alles vergessen oder ganz viel gelernt?
Das ist natürlich nicht anders, wenn Sie sein Wort ausdrücken. Das kann bei der einen der Lehrperson kann das einen Satz geben, der bedeutet, dass das Kind das erreicht hat und bei der nächsten Lehrperson.
Absolut. Wir kommen schnell weg von dieser Wort versus Notenschiene. Ja. Wir schauen einfach an, die Fragestellung, sind Noten gerecht? Und wir gehen jetzt mal weg von diesem Wort oder Noten, sondern schauen einfach, wenn ein Kind eine Note hat im Kanton Zürich, bei euch, es zügelt zum Beispiel nach Solothurn, hat ganz eine andere Note. Was ist denn dort passiert mit dem Kind?
Es sind zum Beispiel auch ein anderer Lehrplan. Es sind unterschiedlich viele Stunden in der Mathematik. Es gibt aber selbst die Unterschiede gibt's innerhalb des gleichen Schulhauses, wie der Herr Kronig das sagt. Und das ist aber nicht das Problem an sich, eben von, wie Sie sagen, Noten oder Wort, sondern das ist das Problem von der Eichung, von dem Maßstab. Und die Eichung, ich finde es zum Beispiel interessant, die Tests, die es gibt, der Cockpit oder der das Stellwerk, das man manchmal macht, da komme ich als Lehrer einen Hinweis über, wie andere Lehrer das bewerten, ob ich ein bisschen strenger bin oder nicht. Und dann muss ich das reflektieren.
Gut,
ich
wir reden über das Eichmass, Frau Koch, das Eichmass im Appenzell Ausserrhoden. Also, dass man weiss, wenn ein Kind innerhalb vom Kanton zügelt, dass es nicht vom, sagen wir, 5er Schüler zum 4er Schüler absackt. Tatsache alleine, dass es einfach in eine andere Klasse kommt.
Also ich hoffe, dass das nicht so ist. Aber wenn ich mir das so genau überlege, bin ich eigentlich gleicher Meinung wie der Herr Kronig. Und ich hoffe, dass wir da mit den Forschungsleuten zusammensitzen können, wir Praktikerinnen mit der Forschung, dass wir da mal schauen können, was ist es denn und gibt es da einen Weg aus dem raus? Weil das finde ich dramatisch, wenn es so ist. Und die Forschungen zeigen ja da.
Was Sie eigentlich sagen, Herr Kronig, ist ja eigentlich, dass auch die Mitschüler quasi bestimmen, was ich selber für einen Schüler bin. Sitze ich in einer Klasse, die viele gute Schüler hat, und bei so einem mittelprächtigen Schüler, dann bin ich wahrscheinlich ein schlechter Schüler. Sitze ich in einer Klasse mit vielen schlechten Schülern, bin ich plötzlich ein guter Schüler.
Genau, das ist wahrscheinlich so. Das gilt vom Kindergarten als Prinzip bis an die Universität. Ich hoffe, dass jetzt keine Studierende von mir zuhören. Das ist ein Grundproblem.
Der Professor zu Freiburg.
Die Lehrpersonen können das Problem zum Beispiel gar nicht lösen. Also das ist ein unlösbares Problem. Wir müssen sagen, was die Forschung zeigen kann, oder was, es geht mehr um die Problemanalyse. Was man dann verbessern kann, ist eher eine demokratische, politische Frage. Das wird dann weniger gefragt. Was man immerhin weiss, ist, dass die Kritik an den Noten ist inzwischen 120-jährig. Das heisst, wir wissen sehr genau, seit ungefähr 120 Jahren, es gibt auch in der Schweiz ganz, ganz alte Artikel in der Lehrerzeitung, über das Problem, die hat damals noch so geheissen. Und das Problem ist immer noch nicht vom Tisch. Weil das Problem geht ein bisschen tiefer drinnen. Ein Problem ist zum Beispiel darin, dass die Schule hat verschiedene Funktionen hat. In der Schule geht es darum, dass das Kind etwas lernt. Also, dass die qualifiziert werden. Das ist wichtig, aber die Schule ist da hinten immer alleinig. Die lernen per Internet oder auf der Straße immer wieder andere Sachen. Und die zweite Aufgabe ist, dass es Unterschiede gibt zwischen Kind. Und dass man die Unterschiede sichtbar macht. Und teilweise können wir sogar nachweisen, dass die Heterogenität, wo die Schule sich darüber beschwert, dass die Schule selber die Heterogenität mitherstellen tut. Und man sieht so in diesem Gespräch ein bisschen, dass wie bei der bildungspolitischen Diskussion eine Vermischung oft da ist zwischen den beiden Zielen. Also um was geht es genau? Geht es darum, dass Kinder etwas lernen? Oder geht es darum, dass man Unterschiede zwischen Kindern sehr gut dokumentieren kann für das spätere Leben? Wobei Schulnoten für das spätere Leben eigenartigerweise eine sehr geringe Rolle spielen. Das darf man fast nicht sagen. Also sie spielen der Schulabschluss, ob Sek oder Real, spielt eine ganz erhebliche Rolle. Zum Beispiel für den Lehrstellerhalt. Hingegen die Schulnoten spielt für den Lehrstellerhalt. Jetzt hoffe ich, dass nicht zu viele Jugendliche zuhören, weil sie sich ja trotzdem anstrengen, spielt eine kaum wahrnehmbare Rolle. Da gibt es ganz andere Faktoren, die entscheidend sind.
Frau Koch.
Ich möchte noch gerne zurückkommen. Sie haben gesagt, wir kennen das Problem schon lange, aber es gäbe eigentlich keine Lösung. Und das finde ich ein bisschen schade. Da möchte ich gerne wirklich eigentlich mit der Forschung zusammen hier auf die Biersch gehen, weil einfach so sagen, es gibt keine Lösung, finde ich ein bisschen einfach.
Nein, ich würde lieber etwas anderes sagen. Das ist ganz klar. Aber ich bin ja nur ein kleiner Professor von der Uni Freiburg. Und ich werde jetzt nicht so einfach die Welt können verändern, oder?
Es gibt seit
120 Jahren gibt's breite Bewegungen, sehr viele Leute, die sich darüber Kopf zerbrochen haben. Es gibt Lösungsansätze, zum Beispiel eine kriteriumsorientierte Beurteilung, die offensichtlich Vorteile hat gegenüber den anderen Beurteilungsformen. Die sind aber schwer zum Durchsetzen. Und das ist auch etwas, wo wir wissen, seit den 60er Jahren und man praktiziert es immer noch nicht. Und das hat auch seine Gründe wieder.
Herr Hauser, ihr habt zu dem genickt,
ein Kriteriumsorientierung, also eine Beurteilung, die sich an einen Inhalt misst. Mhm. Man hat da nicht unbedingt eine Note, sondern man hat da quasi eine Liste am Schluss, zum Beispiel, das Kind kann das und das und das und das.
Mhm. Das sind
Bestrebungen.
Wenn Sie bei mir jetzt eine Note nehmen, die ein Schüler bei mir macht, und Sie sagen, das letzte Semester, wieso ist der Vierer zustande gekommen? Dann kann ich Ihnen sagen, wir haben die Prüfungen gehabt, das Kind kann das und das und das und das und das und das und das kann es nicht. Also die Note, die ist kriteriumsorientiert. Ich versuche mich als Lehrperson daran zu halten, dass ich wirklich Lernziele, haben wir da einen Nachteil, oder? Die Lernziele werden sehr häufig durch Bücher gegeben, durch unsere Lehrmittel und eben nicht durch den Lehrplan. Das ist in dem Fall deckungsgleich in der Mathematik, in der Mensch-Umwelt ist er viel offener, oder? Wenn man dann einen Jahreslehrplan hat, etwas, was die SVP an sich fordert, oder schon ich auch, dass wir wissen, wo sollten wir sein mit den Schülern, in welcher Stufe, in welchem Jahr, dann kann man auch Kriterien anmachen, wo man eben dann sieht, das kann das Kind und das kann das Kind nicht. Und dann wird es kriteriumsorientiert und die kann man dann messen und feststellen an Prüfungen.
Brigitte Koch, der schüttelt den Kopf.
Ja, also da geht es mir natürlich jetzt schon ein bisschen näher. Man kann nicht einfach alle Kinder sind gleich leer
gelesen eigentlich und die fühlt man einfach irgendwie. Nein, aber für mich ist es jetzt eben so übergekommen. Ich denke, wir müssen schauen, was können die Kinder überhaupt aufnehmen. Es nützt mir auch gar nichts, wenn ich den Kind Sachen will lernen, wo sie noch gar nicht dazu bereit sind. Und auf der anderen Seite, es gibt auch noch andere Fähigkeiten, die wir in der Schule sollten fördern. In Sachen Sozialkompetenz oder in Arbeitskompetenz. Das ist auch etwas, das nachher die Lehrbetriebe sehr schätzen. Sie müssen nicht nur gut rechnen können, sondern sie sollten auch wissen, was heisst, wenn ich eine Arbeit von Anfang bis Schluss mache. Und diese Elemente sind genauso wichtig wie die anderen auch.
Aber dann dürfen Sie... Oder wenn Sie ein Kind haben, das halt nicht so gut aufnehmen können und darum die Lernziele nicht so gut erreichen wie in einer anderen Klasse, dann haben Sie einen tieferen Klassenschnitt. Und jetzt ist die Versuchung bei Kolleginnen und Kollegen tatsächlich ja gross, dass man sagt, oh, Hilfe, ich habe einen tieferen Klassenschnitt, vielleicht bin ich eine schlechte Lehrperson ist dann.
Aber da hätte jetzt nichts mit dem zu tun, was ich gerade gesagt
habe. Dann tun sie nachher den Klassenschnitt ein bisschen heben und dann haben sie alle Kinder, nämlich auch die, die dann die Besten sind in ihrer Klasse, haben den Sechser. Obwohl die in der anderen Klasse die Lernziele eben dann wirklich erreichen und vielleicht eben den Sechser auch verdient haben. Und sie machen es dann an den Besten an ihrer Klasse. Und ja, dann ist es nicht mehr kriteriumsorientiert, sondern dann ist es klassenorientiert. Und dann können sie sagen, wir bringen, wenn sie das so sagen, dann vergleichen sie, dann sagen sie, wir müssen den Schüler motivieren, mit guten Noten innerhalb der Klasse. Darum brauche ich ein paar Schüler, die einen Sechser haben in der Klasse oder einen Fünfer. Und dann tun sie den Klassenschnitt entsprechend anpassen. Eigentlich müssen die Noten wirklich angemacht sein an den Lernzielen. Und dann gibt es halt auch Klassen, die einen tieferen Schnitt haben.
Frau Koch, ja, probieren Sie noch einmal.
Ja, also ich habe eigentlich gemeint, ich hätte ganz etwas anderes gesagt. Ich bin gerne nicht auf das eingegangen. Sondern ich finde, wir sollten da schauen, dass die Kinder die anderen Fähigkeiten können entwickeln können. Die sind genauso wichtig für nachher, um im Beruf bestehen, um Berufslehre zu machen. Dass eben die Kinder wissen, was zum Beispiel, was Ausdauer heisst, was Geduld ist, zum Forschen, zum ein Problem, dem nachzugehen, das ist wichtig. Und diese Fähigkeiten müssen wir auch anschauen und nicht nur die Kernkompetenz, wie Sie es gesagt haben, also die Leistungsfächer. Ein Mensch gehört immer beide Sachen zusammen.
Da bin ich einverstanden, gut, das wird gemacht.
Wir kommen zum nächsten Thema. Ich weiss, das geht im Schnutz da durch. Strenge Noten, milde Noten, Herr Hauser, ihr habt es kurz angetöpft. Vorher hat er gesagt, vielleicht kommt der Lehrer, manchmal ist er ein bisschen verzweifelt, wenn er seine Klasse anschaut und denkt, jetzt lüpfen wir die noch ein bisschen. Gibt eigentlich ein bisschen mildere Noten, aber einfach, dass er quasi in der Schule mit den anderen Lehrern kann bestehen. Reden wir doch über die strengen Noten und die milde Noten. Was weiss man denn aus der Wissenschaft, wenn man zum Beispiel Kind relativ mild benotet, Winfried Kranig?
Also hier kommen wieder die beiden Ziele von der Schule ins Spiel, die ich vorher erwähnt habe. Also um die Frage, geht es darum, dass Kinder möglichst viel lernen, damit dass wir uns beim nächsten PISA-Test nicht mehr so müssen schämen? Oder geht es darum, dass wir Unterschiede können dokumentieren zwischen den verschiedenen Schülern? Das ist die Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel milde Noten gibt, ist das etwas, was natürlich die schwächeren Schüler kann motivieren kann. Weil der Motivationseffekt bei Noten, das gilt in der Regel eher für die guten Schüler. Für die schwächeren Schüler gilt das nicht. Wobei es ist stufenabhängig. Es kommt sehr darauf an, von welcher Stufe das wir jetzt reden. Also ob wir Anfang Primarschüler reden oder zum Beispiel Ende Sekundarschüler, das ist dann nachher nicht mehr dasselbe. Das unterscheidet sich sehr stark. Das heisst, es geht nicht so sehr um die Frage, ob man jetzt milde Noten soll geben oder strengere Noten soll geben. Weil das machen eben sowieso dann nicht alle genau gleich. Die eigentliche Frage von der Schüler und die interessantere Frage ist, wie kann ich als Lehrperson Kinder zu unterstützen, damit sie genau ein bestimmtes Lernziel oder einen bestimmten Lernstandard erreichen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe von der Schüler. Und noch gerade ein kleiner letzter Satz, was ich vorher gesagt habe, das sieht man auch mit der kriteriumsorientierten Beurteilung. So gut dass das ist das Problem, das ist besser, je präziser man das macht. Dann wird es aber unglaublich aufwendig für Lehrpersonen. Und ich wollte, dass Lehrpersonen das Kerngeschäft machen. Das heisst, unterrichten, Lernstoff beibringen und nicht Formulare, die uns fehlen und beurteilen.
Also wir haben es von vielleicht sehr komplexen Lernberichten oder dem System, das ihr erzählt habt, das vielleicht für die Lehrer und die Lehrerinnen fast nicht machbar ist. Wir könnten ja sagen, die Leute, die es haben, überkommen, die Eltern oder nachher später die Lehrbetriebe, die höheren Schulen, können das vielleicht auch gar nicht mehr lesen.
Das kennen Sie aber jetzt auch schon nicht. Also eben, die Note ist etwas, wie gesagt, das gilt und zwar gar nicht so schlecht gilt für die einzelne Klasse. einigermaßen zuverlässig. Mhm. Aber das ist nicht ihr Zweck. Und sobald es unser Klasse geht, verliert es eben den Wert und ist uninterpretierbar, weder für die Wirtschaft noch für das Elternhaus. Das ist eines der Probleme, weil das eben quasi nicht kommuniziert werden kann.
Herr Hauser.
Das stimmt nicht. Ich glaube, es tut, weiss ein Lehrmeister, der einen Lehrling auswählt, nicht, was dahinter steckt, konkret. Aber er sieht doch, wenn ein Schüler 2 oder 3 Dreier hat, und ein anderer hat 4er, 5er, 6er, sieht er doch etwas auf die Motivation, auch etwas auf die Arbeitshaltung in den entsprechenden Fächern. Es gibt doch einen guten Eindruck und ich glaube jetzt nicht, dass das derart unterschiedlich ist bei der gleichen Schulstufe. Es ist natürlich, wenn sie von Kanton zu Kanton, dann kennt man das Schulsystem nicht. Und das ist im Moment verwirrlich. Wir haben eine Zeit lang gehabt, wo es im Kanton Zürich 3 oder 4 verschiedene Zeugnismodelle, je nach Schulgemeinde nebeneinander gehabt. Man müsste sich da schon mal einigen. Man müsste ein Formular finden, das für alle. Und das Formular ist aber nachher natürlich nicht das, was den Schüler motiviert in der Schule, sondern das kommt nicht um die Gespräche herum. Sie haben jetzt ein paar Mal eben das vermischt. Sie haben gesagt, der Lehrer kann doch nicht mit Noten oder sollte nicht mit Noten Motivation in der Klasse zum Lernen. Das ist, ich glaube, die Noten nachher letztlich sind auf den Punkt gebracht, was die Leistung des Schülers ist.
Wir und schauen Motivation den Punkt, Herr Hauser, jetzt noch schnell Lernen, an, was ihr angesprochen habt, weil uns die Zeit wieder fahren. Mit dem, dass aus verschiedenen Schulen zu einem Lehrbetrieb Schüler kommen mit unterschiedlichen Zeugnissen. Ihr sagt, ein Lehrmeister, ein potenzieller Zukünftiger, sieht eine Tendenz drin.
Ja.
Da seid ihr zusammengezockt, Herr Kranig.
Ja, weil der Herr Hauser immer noch dem Irrtum eben unterliegt, dass da quasi eine Garantie gibt, dass der Schüler mit der 3er im Zeugnis tatsächlich der Schlechtere ist, als der mit der 4er halber. Moment. Das ist das, was das Problem ist. Das ist ja genau das, was ihr selber vorher festgestellt habt, was nicht der Fall ist. Das stopp. Ist eben nicht ein zuverlässiges Mass.
Stopp. Wir reden, eine Note ist ja immer auf ein Fach bezogen. Und wenn Sie jetzt das Zeugnis anschauen, dann differenziert das, das zum Teil auch ist in der Sprache. Dann heisst das nicht, dass ein Schüler, der in der Mathematik ist, ein Dreier hat, generell schlechter ist, auch im Sozial- und im Arbeitsverhalten als ein Schüler, der in der Mathematik
ein Sechser hat. Ich glaube, ich mache hier, Herr Hauser, mal einen Break und das noch mal zusammenfassen, was bis jetzt gesagt
wurde. Aber in der Mathematik ist er schlechter.
Dir sagt,
bin ich sicher.
Nein.
Ein Schüler, der in der Mathematik ein Dreier hat, ist schlechter als ein Schüler, der in der Mathematik ein Sechser hat, wenn es die gleiche Stufe ist.
Das ist nicht nachgewiesen. Nein.
Das ist aber nicht.
Das kann man nicht glauben. Das sind einfach die Untersuchungen gezeigt.
Aber ein Dreier und ein Sechser, das ist falsch, dass das so weit geht.
Moment.
Die Studie müsste zu mir vorlegen.
Herr.
Ja, die habe ich da.
Gut,
ja.
Der Winfried Kronig nimmt seine Tasche.
Im gleichen Kanton, im gleichen Schulhaus.
Ja.
Also.
Gibt es Lehrer, die für die gleiche Leistung einen Sechser geben? Moment, ich will jetzt das noch mal schnell festhalten, was der Kronig sagt. Der Herr Kronig sagt, in der gleichen Schulstufe, also Sek A zum Beispiel oder Sek B, in der gleichen Altersklasse, also zweite zum Beispiel, gibt es Lehrer, die für die gleiche Leistung in einer Prüfung einen Dreier geben und andere Lehrer, die einen Sechser geben.
Gut.
Das wäre ein grosses Problem, wenn also, das tatsächlich so wäre, aber das glaube ich nicht.
Jetzt wir hier einen Schnitt machen, geben noch einmal zum Herrn Kronig über und nachher kommt noch Frau Koch. Ihr müsst auf das noch etwas sagen. Der Herr Hauser sagt, das ist unmöglich.
Ja, das hätte ich auch lieber, dass das unmöglich ist. Und das Beispiel, das er sagt, zwischen dem 6 und dem 3, ist ganz sicher jetzt etwas, das ein Extremfall ist. Also ich behaupte in keiner Art und Weise, dass das der Normalfall ist, dass das in jedem Schulhaus so ist. Aber das ist ein relativ häufig vorkommender Extremfall doch. Also ihr könnt das tatsächlich mit der gleichen Leistung könnt ihr ganz unterschiedliche Noten haben und umgekehrt. Wenn ihr eine bestimmte Note habt, beispielsweise in Mathematik, sagt das eben nichts aus, was wie Fähigkeiten sind in Mathematik und dementsprechend kann der Lehrmeister das gar nicht beurteilen. Das ist gut, das Problem. Also,
Frau Koch.
Ja, ich hätte es auch gern, wenn es so ist, dass es wirklich überall gleich ist. Ich habe mich aber auch belehren lassen, in unserer Region ist es so, dass die Lehrbetriebe da wirklich auch nicht mehr können lesen, was ich auch schade finde, und haben dann reagiert mit zum Beispiel Stellwerk oder ihren eigenen Test.
Also damit, so Eichmasse, ja, genau, quasi kantonale Eichmasse.
Und nehmen einfach alle Kinder zusammen, sie machen es gleich und dann sieht man, was
und ist. Dann kann man es überall vergleichen. Janine Geigele, was sie für Mail kann.
Ja, es sind ganz viele spannende Reaktionen zu dieser Diskussion reingekommen. Claudia Büsser ist der Meinung, dass die Schulnoten unsere Kinder simplifizieren und vereinheitlichen. Es gäbe keinen individuellen Spielraum für Schüler, sondern nur noch richtig oder falsch, gut oder schlecht. Das Wesen und die persönlichen Fähigkeiten von Schülern werden so nicht berücksichtigt, weil nur noch ein Massstab gemessen wird. Der Peter Mischler schreibt, dass wenn man einem Kind die Möglichkeit geboten wird, so früh wie möglich die eigene Arbeit zu beurteilen oder zu benoten, dann sei das ein Anreiz, besser zu werden. Der Rolf, er ist Schüler und er kann sich mit Noten gegenüber seiner Konkurrenz besser positionieren. Genau so schreibt er es. Er brauche eine Bewertung, ähnlich von einem Wettbewerb. Er will besser sein als der Durchschnitt, weil er nur so einen höheren Lebensstandard kann erreichen kann. Ohne Noten sei die Motivation für Spitzenleistungen schlicht nicht da. Und beurteilen können wir nur den Charakter. Und den will er ganz sicher nicht von den Lehrern, sondern von den Eltern beurteilen. Der Markus Otz ist als Statistiker, er ist für Noten, nur so lässt sich objektive Schlüsse ziehen. Dann der Cornel Betscher aus Luzern, Noten können noch so objektiv errechnet werden, es bleibe immer der Makel vor Subjektivität. Letztlich entscheidet die Bewertung, ob ein Schüler eine bessere Ausgangslage hat oder eben nicht. Und wesentlich sei, dass der Schüler das Gelernte kann anwenden kann. Als Lerncoach stellt er immer wieder fest, dass die Lehrstoffvermittlung entscheidend zum Verstehen beiträgt und nicht jeder Schüler kommt mit dieser Vermittlungsart zurecht. Denn der Albert Arnold hat in seinem langen Lehrerleben noch keine Untersuchungen gesehen, dass die Beurteilung von Noten als sinnvoll, praktikabel, gerecht, aussagekräftig oder fair dargestellt werden. In Dänemark hat er eine Schule besucht, wo seit über 30 Jahren gar keine Noten gibt. Dann Barbara Schmutz hat die Handelsschule mit 40 nachgeholt und immer wenn sie Noten bekommen hat, hat sie das Gefühl gehabt, dass sie nicht genügt. Noten können für lernschwächere Kinder Horror auslösen, trotzdem gäbe ein Anhaltspunkt. Rosita Zumsteg, Noten sind und bleiben ungerecht. Sie sind schockiert, dass es noch Lehrer gibt, die das verneinen. Und zum Schluss der Dres Kohler vom Vorstand Verein Volksschule ohne Selektion. Er schreibt Mission Impossible. Seit Jahrzehnten suchen die Volksschulen nach einer gerechten Selektion. Es sei nicht möglich, das Dilemma sei nur von einer ausserschulischen Instanz möglich.
Gut, das ist so eine kleine Tour d'Horizon von den Hörerinnen und Hörern, die jetzt uns zu dieser Thematik geschrieben haben. Es ist hier auch wieder gekommen. Ich habe gestern per Zufall mit einem Lehrer geredet, der kaufmännische Schüler ausbildet, der gesagt hat, mit diesen Zeugnissen, die ich da bekomme, kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich kann nichts anfangen. Darum machen wir selber Eignungstests. Weil er genau offenbar das Problem kennt, dass die in den Schulen einfach vielleicht ein bisschen zu milde Noten geben, die andere strenge, sagt ihm nichts. Darum macht die Wirtschaft jetzt mittlerweile die eigenen Tests, hat er da schon einfach versagt?
So einfach würde ich es nicht machen, aber das ist tatsächlich eine Entwicklung, die relativ problematisch ist, wenn quasi die Beurteilung jetzt von der Wirtschaft übernommen bin. Also ich wäre ein schwerer Verfechter, dass die Beurteilungsaufgabe in der Schule drin bleibt, so schief die leider im Moment auch sind. Was aber damit auch noch mit einer Rolle spielt, ist das Problem, dass die aufnehmenden Institutionen, also zum Beispiel die Sekschule gegenüber der Primarschule immer sagt, die kommen jedes Jahr ein bisschen schlechter. Das sagen wir an der Universität auch gerne, die kommen von den Gymnasien jedes Jahr ein bisschen schlechter. Das stimmt dann nicht mit dem überein, dass immer mehr das Gymnasium besuchen, oder? Und das sagt man schon seit dem Mittelalter, dass alle immer schlechter kommen. Wir wissen, das hat ein ganzes Tiefsniveau. Also da gibt es sehr viel Geschichten und Probleme, die in die Notenproblematik mit euch noch drinnen spielen. Eben das Vertrauen zum Beispiel zu der abnehmenden Institution, dass die Noten, die da kommen, dann eben schon so sind, wie die Lehrpersonen da das vor Ort gemacht haben.
Frau Koch?
Also mein Wunsch wäre einfach, dass wir da miteinander anpacken würden. Die Forschung mit den Praktikerinnen und Praktikern, die draussen arbeiten. Und ich denke, dann könnten wir eben auch auf den Weg gehen, um eine Beurteilung zu finden, wo dem Kind gerecht wird, ihnen auch die Stärken aufzeigt. Und das ist ein ganz grosses Anliegen von mir. Ich möchte ihnen zeigen, was sie können. Und dann haben sie nämlich auch den Plausch und die Freude, um weiterzugehen und weiterforschen. Und dann auch vielleicht sogar mit einem Wettbewerb, um zu schauen, wer kann jetzt da schneller findet etwas raus oder so. Dranbleiben mit Freude. Und da ist mir ein bisschen zu kurz gekommen heute Abend. Mit Freude dran sein.
Das Ja, die Noten, die zeigen ja die Leistung, die ein Schüler gemacht hat und damit die Freude erhalten bleibt. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Schülerin oder ein Schüler die Noten, die sie bekommt oder er bekommt, nicht versteht. Wenn das einfach eine nackte Zahl ist, einfach ein 3, ein Ungenügend und man keinen Hintergrund hat, wenn man einfach abgestempelt ist mit dieser Note. Und das ist aber dann eine fahrlässige Pädagogik und das hat nichts mit den Noten zu tun, sondern das hat damit zu tun, wie die Lehrperson die Leistungen vermittelt den Schülerinnen und Schülern und Lernansporn gibt und coacht und all das drum und dran. Ich glaube, das ist da nicht das Thema. Das andere ist,
wenn es eben so gut läuft, dann braucht es doch gar keine Noten mehr. Wenn sie so gut coachen, wie sie das sagen, braucht es keine Noten mehr.
Selbstverständlich, weil das Umfeld und auch die Schülerinnen und die Schüler das Recht hat, eine Bilanz überzukommen über das Ganze. Und wenn die Bilanz tatsächlich, und sie haben ja gesagt, es sei erschreckende Einzelfälle in der gleichen Klasse, der gleichen Stufe, der Unterschied zwischen 3 und 6. Wenn das tatsächlich so ist, und das mag hier und da ganz seltene Fälle so sein. Und wir müssen das Eichmaß finden. Und da habe ich angetönt, man sollte ein Jahreslernziel haben, das man erreichen tut. Und das Lernziel erreicht, müsste der Vierer sein. Und das ist heute tatsächlich nicht mehr überall der Fall. Und das verwirrt selbstverständlich die Lehrmeister. Da müssen wir uns in der Schule an der eigenen Nase nehmen. Und wir sollten das mal wieder erreichen.
Aber dann muss ich gleich noch mal schnell zum Bildungsforscher schauen. Sitzen der Aber wir können schon sagen, dass eigentlich die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler quasi in der richtigen Schule sitzen. Also sind die Schüler, die in einen Sekt gehören, sind in der Sekt. Die, die in einen Gimmer gehören, sind im Gimmer. Die, die in einer Real sind, die sind in einer Real. Oder liegen wir komplett falsch?
Ich würde sagen, ja, die sitzen natürlich so, die sitzen sicher jetzt, die jetzt in einer Sekt sind, sind schon richtig, dass sie in einer Sekt sitzen. Das dürfte man jetzt nicht mehr korrigieren hinterher. Das Problem ist aber der, dass, das würde bedingen, dass wir eine eindeutige Selektionsentscheidung hätten, die mit der Leistung zu tun hat. Internationale Untersuchungen, unsere eigenen Untersuchungen zeigen immer, dass es bei derigen Übertritten erheblichste Leistungsüberschneidungen gibt. Also in unserem Fall ist es so gewesen, dass das über 80% betreut hat. Wir haben aber bei 15% können wir die Selektionsentscheid auf das Leistungsmass der Kinder zurückführen. Bei allen anderen ist es so, die könnten genauso gut einen anderen Schultyp suchen, weil es gibt ein Kind irgendwo in der Schweiz, das die gleiche Leistung hat, aber eben im gegenüberliegenden Schultyp. Ja. Insofern ist das noch ein gravierenderes Problem eigentlich als Noten. Man braucht gar nicht so weit zu gehen zwischen 3 und 6. Es macht schon einen Unterschied jetzt halt eben zwischen dem 4,7 und dem 5,3. Das reicht schon hinreichend für die Frage, ob ein Schüler in die Sek kommt.
Also dir sagen, 80% der Schüler in der Schweiz, die können gerade so gut in einem anderen Schultyp sitzen.
Und wieder euch hier, es ist nicht das Problem von der falschen Entscheidungen von der Lehrperson. Es hat euch vor allem damit zu tun, dass ihr in gewissen Kantonen eine andere Leistung erbringen müsst, für dass ihr nicht in die Real kommt, im Vergleich zu anderen Kantonen. Das ist sehr, sehr abhängig. Ihr habt schon allein Kantone mit 3-gliedrigen System und ihr habt Kantone mit 2-gliedrigen System. Also in einem Kanton längt zum Beispiel eine durchschnittliche Leistung, da kommt man schon in die Sekundarklasse, und in einem anderen Kanton längt sogar eine sehr, sehr unterdurchschnittliche Leistung, immer noch, dass man in Sekundarschule kommt.
Dann muss ich euch aber so fragen, Herr Kronig, in welchem Kanton müsste man dort zügeln, wenn man will, dass das Kind wirklich in die Sek kommen?
Soll man das wirklich so sagen? Und dann gehen alle Leute hin. Das wäre natürlich eine neue Form von Standortvorteil. Aber wir wissen unsere Bildungsstatistik relativ eindeutig, dass es erhebliche Unterschiede gibt, zum Beispiel zwischen dem Kanton Solothurn und dem Kanton Bern. Das sind beides Kantone, die gerade nebeneinander sind. Nicht nur in der Frage, wer kommt in die Sek, sondern auch zum Beispiel in der Frage, wer kommt zum Beispiel in eine Sonderklasse drin. Und da sind die Unterschiede noch viel erheblicher. Das beträgt teilweise bis um das 10-fache der Unterschied.
Seid ihr gerade noch etwas sagen?
Ja, der Herr Kronig, der vergleicht ja ganz verschiedene Bildungssysteme zum Teil zwischen den verschiedenen Kantonen. Und das ist irgendwo durch auch aus dem Kanton heraus gewachsen, historisch, wie dass die Einteilungen gemacht werden und wo das da die Selektion ansetzt. Problematisch finde ich, wenn es innerhalb vom Kanton, und dort ist, ich glaube, im Kanton Zürich ist etwa die Überschneidung ein Drittel. Man sagt, man könnte die besten Sek-B-Schüler in die Sek-A tun und die schwächsten Sek-A-Schüler in die Sek-B. Und man würde nicht viel Unterschied merken. Es ist dort mehr dann psychologisch. Schafft es jemand, in der Sek A dabei zu bleiben, wenn halt immer ungenügende oder schwache Noten kommen, oder tut es ihm besser und bringt dann nachher mehr mit in der, je nach Schüler ist das gut, wenn er in der Sek B die guten Leistungen bringt und mit 5 oder 5,5 auf den Arbeitsmarkt geht, welche Berufe das man anstrebt und welche Motivation ist. Das ist dort ein bisschen, aber dort ist der Lehrer pädagogisch gefordert.
Ich muss es so lassen. Wir schauen noch schnell raus. Herr Hauser, was ist in 25 Jahren? Unsere Grosskinder gehen dann in die Schule, kommen mit Zeugnis heim oder mit Lernberichten. Was sagt ihr ganz kurz?
Zeugnis mit Noten.
Und was sagt
mit ihr? Einer neuen Art von Beurteilung.
Mit einer neuen, die oder, erfunden
ja,
wird.
Oder wo einfach schaut, Lernstandserfassung, würde ich jetzt dem sagen.
Was sagt ihr, Herr Kronig?
Spielt mir eigentlich keine grosse Rolle, mit was für eine Beurteilungsform, dass es heimkommt. Ich hoffe, es kommt heim und hat etwas gelernt in der Schule.
Es hat eine Freude am Lernen.
Ich sage ganz herzlichen Dank, Winfried Kronig. Merci vielmals, Frau Koch. Danke, Herr Hauser.
Doppelpunkt Forum zur Frage gerechte Noten. Gäste von Christine Hubacher waren Brigitte Koch, Kern, Mittelstuflehrerin und Präsidentin vom Lehrer- und Lehrerinnenverein Appenzell. Der Sek-Lehrer Matthias Hauser, er sitzt für die SVP im Kantonsrat von Zürich und der Bildungsforscher Winfried Kronig, er ist Professor für Heilpädagogik an der Uni Freiburg. Im Oktober kommt ein Buch zur Thematik Schulnoten im LCH-Verlag raus. Ein Buch mit verschiedenen Beiträgen zu Schulnoten und möglichen Alternativen. Weitere Informationen findet ihr bei uns im Internet auf drs1.ch. Dort landet ihr auch, wenn ihr den Doppelpunkt Forum in den nächsten 4 Wochen noch einmal hören wollt. Und ihr könnt auch eine CD von dieser Sendung bestellen unter der Telefonnummer 0848 840 800. Die CD kostet 31,90 Franken. Ihr könnt sie bestellen immer am Morgen ab der 8. bis am Abend am 6. Es dauert ca. 14 Tage, bis sie bei euch ist. Und da ist noch einmal die Nummer 0848 840 800.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.